Psalm 104 aufschlagen. Psalm 104. Und ich lese uns, und dieser Vers wird uns als Predigttext dienen. Vers 14. Vers 14 dient uns als Predigttext, aber ich werde immer wieder Bezug zu dem nehmen, was in dem Psalm 104 gesagt wird. Die Luther-Übersetzung übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Du lässest Gras wachsen, du meint Gott, du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde bringest. In der Schlachter-Übersetzung steht es ein bisschen anders und in der Elberfelder auch. Ich möchte das auch lesen. Gott lässt hervorsprießen, oder Gras lässt er, Gott, hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein täglich Brot gewinnt. Das ist das, was wir entdecken, wenn wir die Heilige Schrift lesen, immer und immer wieder, dass alltägliche Dinge, mit denen wir sehr gut vertraut sind, gebraucht werden, als Bilder oder Symbole für geistliche Wahrheit, ja, die wir in der Heiligen Schrift dann auch entdecken oder lesen. So, letzten Sonntag haben wir über das Wasser des Lebens gesprochen. Mit dem Element Wasser sind wir alle sehr gut vertraut. Wir wissen, was Wasser ist. Ja, was ist aber das Wasser des Lebens? Und wir haben festgestellt, das Wasser des Lebens ist die Erlösung. Und dann sehen wir auch die Verbindung. Genau wie das natürliche Wasser den Durst des Menschen stillt, genauso stillt auch dieses Wasser des Lebens, die Erlösung, den Durst, den elementaren geistlichen Durst des Menschen nach Gott. Und da ist genau die Verbindung. Ja? So, diese alltäglichen Dinge, mit denen wir vertraut sind, werden oft als Bilder gebraucht, ja, für geistliche Realitäten, die uns die Heilige Schrift vermittelt. So, was vermittelt uns so dieses Bild der Ernte, das von der Heiligen Schrift oder der Nahrung, die die Heilige Schrift gebraucht? Welche Realitäten versinnbildlicht, offenbart uns dieses Bild der Ernte? Und drei geistliche Realitäten erkenne ich in diesem Bild der Ernte aus diesem Vers 14 im Psalm 104. Es gibt weit mehr, aber diese drei erkennen wir in diesem Vers und auf diese beschränke ich mich. Ja? Das Erste, was ich meine zu erkennen, in dem Hinweis oder in dem Gebrauch dieses Bildes der Ernte oder der Nahrung, ist der Hinweis auf den Ursprung des Menschen. Ja? So, in einer gewissen Weise erinnert uns jede Ernte auch an den Ursprung des Menschen. Gras lässt er Gott hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein täglich Brot gewinnt. Hier ist die Frage für uns heute Morgen. Und dann werden wir sofort erkennen, was ich eigentlich meine. Woher kommt das tägliche Brot, sagt die Schrift. Sagt jetzt nicht aus der Bäckerei, ja, oder Superstore. Gras, ebenso auch all diese Elemente, die nötig sind für das Brot, lässt Gott hervorsprießen, ja, aus dem Schoß der Erde. Ja. Das wollen wir einmal festhalten. Ja, aus dem Schoß der Erde lässt Gott hervorsprießen, was wir dann als Nahrung haben dürfen als Menschen. Die zweite Frage ist die, was sagt die Heilige Schrift über die Herkunft des Menschen? Ja? Ich lese uns aus 1. Mose 2, Vers 7. Schon auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift wird uns ganz gesagt, was die Herkunft des Menschen ist. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden. Interessant. Und danach blies Gott ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase und also ward der Mensch eine lebendige Seele. So, Das ist, was die Schrift uns offenbart. Ja? Die Nahrung, die wir haben, kommt eigentlich aus der Erde. Aber auch der Ursprung des Menschen ist Erde, Staub der Erde. Das wollen wir einmal festhalten. Ein Prediger sagte Folgendes. Er sagte, der seine Nahrung aus der Erde kriegt, muss selbst auch aus der Erde kommen. Und diese Parallele, ihr Lieben, auf die uns die Heilige Schrift hinweist, zwischen der Herkunft der Ernte und Herkunft des Menschen, wollen wir nicht versäumen. Aus demselben Element bringt der Schöpfer hervor die Ernte und auch den Menschen. Wir denken darüber nach und sagen, und jetzt? So what? Die Schlussfolgerung ist diese. Diese geistliche Realität unserer Herkunft ist doch ein sehr starker Dämpfer für die Hochmut des Menschen, oder? Aber das ist, was die Heilige Schrift uns sagt, dass aus Staub unser physischer Leib gemacht worden ist und er wird auch zu Staub werden. Und all die Schönen und all die Stolzen und all die Erfolgreichen und all die, die zurzeit sehr viel Macht haben in dieser Welt, die haben denselben Ursprung, ja, ihr Leib hat denselben Ursprung wie alle anderen auch. Staub, das ist Staub. Menschen, die sehr viel Geld ausgeben, um ihren Körper attraktiv und schön und jung zu halten, werden schlussendlich zu Staub. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Auf dem Grab einer seinerzeit sehr schönen Dame in Italien, die in Italien gelebt hat, stehen folgende mahnende Worte eines gewissen Grafen Giacomo Leopardi. So, auf dem Grabstein steht Folgendes geschrieben. Wie kannst du, Mensch, wofern du in Schwäche so versunken, nur Staub und Schatten bist, so stolz empfinden? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr, sehr aktuelle Frage. Ja? Und die schlichte Wahrheit ist aber eben diese. Wir als Menschen werden niemals die Absicht, niemals den Sinn unserer Existenz begreifen, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und was es bedeutet, dass Gott selbst uns aus Staub eigentlich gemacht hat, aber dazu seinen Odem nun uns gegeben hat. Und das ist doch der Unterschied zwischen Brot und Grashalm und Tier übrigens zu uns als Menschen. Von dem Tier wird das nicht gesagt, dass Gott seinen Odem dem Tier gab, oder dem Brot oder dem Grashalm, nur von dem Menschen. Das ist es, was uns als Menschen adelt. Es ist die Seele, die Gott uns gibt. Und solange der Mensch diese Wahrheit ablehnt, rebelliert er gegen den Schöpfer selbst und er bleibt dumm. Der Bibel nach beginnt die wahre Weisheit des Menschen mit der Furcht Gottes, nicht vorher. Solange der Mensch Gott ablehnt, sich in Rebellion gegen Gott sich benimmt und lebt, bleibt er dumm. Es gibt im Deutschen ein Schimpfwort. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Du bist so dumm wie das Brot. Kennt ihr das? Ja? Die Schrift sagt es ein bisschen anders, aber es geht in die gleiche Richtung. Sie sagt, dieser Mensch, der Gott ablehnt, der Gott nicht als Gott anerkennt, ist ein Narr. So ist kein Kompliment. Psalm 103, Vers 14 wird Folgendes gesagt. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Psalm 103, Vers 14. Denn er kennt unser Gebilde. So, Gott kennt unser Gebilde, ist eingedenk, das heißt, er weiß, dass wir Staub sind. So, Gott weiß es. Natürlich weiß er es, aber wissen wir das auch? Und wenn wir das wissen, dann verstehen wir, dass wir eigentlich keinen Grund haben, um stolz zu sein als Mensch. Ja? Wie kannst du, Mensch, wofern du in Schwäche so versunken, nur Staub und Schatten bist, so stolz empfinden? So, das ist also das Erste, woran uns die Ernten, die Nahrung erinnert. Ja? Oder erinnern soll, diesem Vers nach, nämlich an unseren Ursprung aus dem Staub. Und heute können wir sehr schön nachweisen durch die DNA-Forschung, Genforschung, dass der Schöpfung, die Schöpfung als solches das gleiche Bauelement hat. Wir können das nachweisen. Und dass jemand eigentlich da sein muss, das erkennen wir auch, der dann diese DNA-Information zum Beispiel in ein kleines Maiskörnchen einprogrammiert gibt, sodass dieses Maiskörnchen, wenn es eingepflanzt wird, nicht ein Kaktus produziert oder eine Palme, sondern Mais. Wer macht das? Gott macht das. Gott ist für DNA, für diese Information verantwortlich. Nun ja, und heute sagen aber viele Menschen, der Zufall, ja, das ist die Antwort darauf, dass was, ja, Zufall. Alles Zufall, ihr seid ein Zufall, sagen heute sehr viele. Und Explosion ist dafür verantwortlich, dass wir nun solche schönen Kartoffeln haben, sie genießen können, oder dass wir uns gegenseitig begrüßen können und uns umarmen können. Ja, Zufall, Zeit, Explosion. Entwicklungslehre. Wisst ihr, das ist, ich habe mir darüber nachgedacht, ihr kennt diese Beispiele alle auch. Kennt ihr noch den Atari-Computer? Wisst ihr, Atari-Computer? Die waren mal sehr, sehr populär gewesen. Gibt es heute nicht mehr. Die haben ausgedient. Die haben nicht mitmachen können mit dem Lauf der Zeit. So stellt euch vor, ihr habt so einen Atari-Computer, ihr schmeißt den irgendwo in der Ecke eures Gartens. Haut er noch einmal mit dem Hammer drauf und denkt, in ein paar Jahren wird das ein Supercomputer, den ich dann gebrauchen werde. Jeder wird sagen, du bist doch verrückt. Was ist denn komplizierter, ein Computer oder unser Leib, unser Leben? Und die Leute, viele Leute sagen mir, dein Leib, dein Gehirn, deine Augenfarben, dass du denken kannst, dass du sprechen kannst, ist alles Zufall, ja? Entwicklung. Und nicht nur das, ja, auch mit dieser Explosion. Stellt euch vor, ihr habt also diesen Schrott da liegen in eurer Gartenecke, ihr holt eine Stange Dynamit, steckt es da rein, um helfend, ein bisschen mitzuhelfen, damit aus diesem alten Atari ein Supercomputer wird. Ihr zündet das Dynamit an und dann denkt ihr euch, naja, jetzt wird es ein schnellerer Supercomputer eben durch die Explosion. Ihr Lieben, mich wundert es nicht, dass heute Menschen glauben, dass es 72 Geschlechter gibt. Das ist meine letzte Information, vielleicht sind es heute schon mehr. Ja? Es wundert mich nicht, dass viele glauben, dass ein Mann schwanger werden kann. Überlegt einmal, für Jahrhunderte haben Menschen sich dieser verderblichen Evolutionslehre verschrieben und mit diesem absoluten Unsinn, den sie schön in den Mantel der Wissenschaft gekleidet haben, das Gehirn der Kinder gewaschen. Mein Gehirn gewaschen. Und was denkt ihr, was ich empfunden habe, als ich kommend aus der Sowjetunion, ich habe nie das Evangelium gehört. Ich komme nach Deutschland, mir wird eine Bibel gegeben und auf der ersten Seite der Bibel lese ich, wer eigentlich für die Schöpfung verantwortlich ist. Und Gott schuf. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwer lügt. Irgendwer lügt, ganz gewaltig, weil das ist nicht übereinander zu kriegen, weil es ganz genau gesagt wird, er schuf es in 7 oder eigentlich 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er. Ja? So, mich wundert es nicht, dass die Menschen für Jahrhunderte mit dieser Evolutionslehre, dass ihnen das Gehirn gewaschen worden ist, plötzlich auf diese Gedanken kommen, dass es 72 Geschlechter gibt und dass ein Mann schwanger werden kann. Was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn. Und ihr Lieben, letzte Woche habe ich gelesen in der Zeitung, in den USA ist es mittlerweile so weit, dass wenn jemand etwas anderes sagt, dass es nur 2 Geschlechter gibt, Mann, Frau, alles andere ist Blödsinn, die können strafverfolgt werden. Letzte Woche gelesen. Letzte Woche war das auch gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, bei einer WEF-Konferenz, World Economic Forum, da hat die Global Communications Secretary, also von WEF, eine Sekretärin mit der Frau, Melissa Fleming, die hat Folgendes gesagt, hört mal genau hin, die sagt, we, das heißt WEF, we own the science. Versteht ihr, was gesagt worden ist? Ja? Ihr könnt nicht selber denken, wir sagen euch, was ihr zu denken habt. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Mich erinnert das, wie wir in der Sowjetunion aufgewachsen ist. Uns wurde vorgesagt, was wir zu denken und zu glauben haben. We own the science, das ist, was sie gesagt hat. Und sie sagte, the world should know it. So, die Welt sollte es wissen, das weiß ich doch. Das wusste ich sofort, als ich zum ersten Mal die Bibel aufgeschlagen habe und gelesen habe, Gott ist für die Schöpfung verantwortlich. Keine Explosion. So, wer ist am Lügen? Für mich ist ganz klar, wer am Lügen ist. Schaut einmal in Vers 24. Oh, ich bin noch nicht so weit, aber ist gut, wenn ihr auf den 24. Vers schaut. 1. Mose 1, 27, das ist die erste Stelle, die ich erwähnen will. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Ihr Lieben, zweimal wird das erwähnt. Es ist wichtig, dass wir das lesen und verstehen. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Und er schuf sie als was? Mann und Frau. So, wenn man das heute behauptet und sagt, aber so sagt die Bibel, hat man ein Problem. Ja? We own the science. Stellt euch mal vor. So, erstens, die Ernte erinnert uns an unseren Ursprung. Zweitens erinnert uns die Ernte ebenso auch daran, dass wir von Gott absolut abhängig sind. Und jetzt können wir den 24. Vers uns anschauen. Wenn wir den 104. Psalm durchlesen, ja, dann sehen wir, dass Gott hier in diesem Psalm als Schöpfer und Erhalter für die Ernte und für das Erhalten des ganzen Lebens eigentlich zuständig ist und eben dafür auch gepriesen wird. Ja. Schaut einmal in Vers 24. Und eigentlich sagt es der 104. Psalm immer und immer wieder. Ihr könnt das mal machen zu Hause, es unterstreichen, wie oft gesagt wird, du tust das. Du, Gott, bist dafür und dafür verantwortlich. Du tust das und jenes. Sehr interessant. Ich lese nur den 24. Vers mit uns. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weislich geordnet. Und die Erde ist voll deiner Güte. Ihr Lieben, da gab es keine Explosion. Gott hat es weislich geordnet. Und das Interessante ist, König David war kein Raketenwissenschaftler. Ja, er war kein Professor der Naturwissenschaften. Aber er war ein Mann mit einem gesunden Menschenverstand. Und neben dem, dass er König Israels gewesen ist, war er ein Prophet. Das wissen wir. Und David wusste mit einer 100%igen Sicherheit, Gott ist für das Wachstum der Ernte, eigentlich für das ganze Leben verantwortlich. Ja? Du hast alles weislich geordnet. Alles. So David sagt ganz klar, dass das Hervorkommen der Ernte nicht das Ergebnis des menschlichen Sich-Sorgens ist. Sie ist abhängig von der innewohnenden Kraft des Samenkorns, die Gott in dieses hineingelegt hat. Alle Informationen, die notwendig sind, damit aus einem Körnchen oder Samen eine Pflanze wird, dafür hat Gott gesorgt. Er hat die DNA-Information in dieses Körnchen hineinprogrammiert. Und viele andere Faktoren tragen auch eben dazu bei, dass es eine Ernte tatsächlich auch gibt. Denken wir an Regen, denken wir an den Sonnenschein, denken wir an die Gesundheit des Menschen, die eigentlich nicht selbstverständlich ist, wie wir das oft annehmen als Menschen. Als junger Mann habe ich auch gedacht, oh, ich bin unverwüstlich, ja, ich kann machen und tun, ich habe so viel Energie gehabt. Man wird weiser mit den Jahren, oder? Ja, man erkennt seine Schwächen. Und gerade jetzt, gestern habe ich gelesen von einer jungen Dame, 17 Jahre, gesund und munter, von jetzt auf gleich gestorben. Von Gott abhängig. Wir sind von Gott abhängig. Schaut doch mal, was der Psalmist sagt in Vers 14. Gras lässt er hervorsprießen. Ja, wir sagen, es wächst von alleine. Nein, es wächst nicht von alleine. Gras lässt er hervorsprießen. Das ist die Ordnung Gottes, die wir in der Natur erkennen. Und wisst ihr, das wäre jetzt ein sehr, sehr schönes Thema, mit uns über die Genmanipulation zu sprechen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Dass all diese Samen, die es gibt, nun versucht werden zu manipulieren, die werden manipuliert, damit bestimmte Krankheiten wegbleiben, damit die Körner groß werden, damit die Ernte besser wird. Der Mensch spielt Gott und er weiß nicht, was er da anstellt. Wir könnten darüber sprechen, bringt aber nichts. Wir könnten auch darüber sprechen, dass das Wetter heute auch manipuliert wird. Wisst ihr auch darüber, dass das Wetter manipuliert wird, manipuliert werden kann? Das ist ein alter Hut. Ja, das weiß man heute. So, mich wundert es nicht, dass der gottlose Mensch, dass der sündige Mensch versucht, Gott zu spielen mit diesen Dingen. Ja, Genmanipulation, Wetter, Veränderung und jetzt natürlich auch das Ändern des Geschlechts. Wenn ein Kind kommt und sagt, oh, ich fühle wie ein Junge und ist ein Mädchen, dann wird darum gedoktert. Ja? Das ist ein Verbrechen. Und die Bibel sagt ganz klar, was das Ende des ganzen Unterfangens des Menschen sein wird. Schaut einmal Vers 38. Ich weiß nicht, was bei euch steht, aber bei mir hier in der Luther-Übersetzung steht, der Sünder müsse ein Ende werden auf Erden. Verstehen wir das? Ja, wir verstehen das sehr gut. Gericht Gottes über den sündigen Menschen, der immer in Rebellion gegen Gott lebt. Ja? Und die Gottlosen nicht mehr sein. Also, die werden ins Gericht Gottes kommen. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Und hören wir einmal, ja, wir denken über diese Dinge nach, was der Mensch heute tatsächlich bewerkstelligen kann mit der Genmanipulation und mit all dem Kram, mit der Wetterveränderung. Hören wir aber, was seinerzeit Gott Noah gesagt hat und eigentlich nicht nur Noah und seine Generation, sondern auch uns heute. Er spricht ja zu Menschen aller Zeitalter. Sein Wort bleibt bis in Ewigkeit bestehen. Folgendes sagt Gott. Und überlegt einmal, ob das mit dem übereinstimmt, was heute die Wissenschaftler und Politiker, manche Politiker sagen und uns verdeutlichen wollen. 1. Mose 8, 22. Gott sagt, solange die Erde steht. Das verstehen wir. Soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, was sagt Gott? Solange die Erde steht, wird Gott die Ernte hervorkommen lassen, so wie er es versprochen hat. Es wird nicht gesagt, es wird immer alles im Überfluss sein, aber es wird immer etwas da sein mit Sicherheit. Und das meint, dass auch wenn der Mensch mit der Schöpfung herumspielt und sich wie ein Gott benimmt und auch meint, dass die Erderwärmung das größte Problem der Menschheit ist, schlussendlich ist alles und auch wir als Menschen, also alle und Tiere auch, alles und alle ganz und gar abhängig von der Gnade Gottes. Wer gibt uns den Sauerstoff zum Atmen? Wer schenkt uns das Augenlicht? Wer schenkt uns die Energie, dass wir uns einigermaßen bewegen können, dass wir etwas vollbringen können? Wer gibt uns die Gesundheit? Ihr Lieben, die Welt wird nicht untergehen wegen der Erderwärmung, sondern aufgrund des Willens Gottes. Und ich kann euch mit Sicherheit jetzt schon sagen, es sind mindestens noch 1007 Jahre. 1000, das Millennium, und 7 Jahre der Trübsalzeit, so lange wird die Erde noch bestehen. Die können reden, was die wollen über Erderwärmung und wer dafür verantwortlich ist. Mindestens 1007 Jahre. Vielleicht noch mehr. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir bald entrückt werden. Aber das ist sehr selbstsüchtig. Ich sollte das nicht weiter erwähnen. So, die Welt wird nicht untergehen an der Erderwärmung, sondern aufgrund des Willens Gottes. Aber, und das ist, was Gott sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, Greta Thunberg, ihr kennt vielleicht den Namen noch, all die Wissenschaftler, all die Politiker, die in dasselbe Horn blasen der Klimaänderung und alarmieren und Szenarien vor unsere Augen malen, ja, wie schrecklich das sein wird. Ihr Lieben, wenn wir zurückgehen zu der Heiligen Schrift und diese Menschen aufgrund der Heiligen Schrift auch beurteilen, da können wir eins mit Sicherheit sagen, es sind verblendete Menschen. Verblendete Menschen, die die Heilige Schrift als Narren bezeichnet. So, wollen wir diesen Narren glauben oder wollen wir der Heiligen Schrift glauben? Das ist eine andere Alternative, gibt es nicht. So, und wenn wir das verstehen und als Wahrheit angenommen haben, was der Psalmist schon vor etlichen tausenden Jahren wusste und aufgeschrieben hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass Gott, der durch Jesus Christus unser himmlischer Vater geworden ist, souverän ist in allem. Ja, ihr Lieben, dann werden wir von aller Existenzangst eigentlich befreit. Ja? Ich habe vor zwei Wochen, habe ich einen Anruf gekriegt von unserer Regierung. Und die wollten wissen, wie ich mich fühle. Ja, ich sage, normal, ich bin okay. Und dann wollten die wissen, manches andere auch. Ja, und eine Frage war diese, was sind meine größten Ängste lebend in dieser Zeit? Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Vielleicht wollten sie von mir hören, oh, Erderwärmung ist das Größte. Ja, und ich habe Angst davor, dass und so weiter und so weiter. Was immer. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst. Wir haben keine Angst. Nicht? Nein? Okay. Dann sage ich, ja, unser Leben ist in Gottes Hand, Gott ist souverän und als ein Kind Gottes brauche ich keine Angst zu haben. Das Gespräch war sehr kurz. Haben die wieder aufgelegt. Ihr Lieben, jede Ernte erinnert uns an den Ursprung des Menschen, nicht wahr? Jede Ernte erinnert uns, dass wir von Gott absolut abhängig sind, absolut. Und drittens, erinnert uns jede Ernte an die Bestimmung des Menschen. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen. Gott kümmert sich um den Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein täglich Brot gewinnt. So das, was Gott in seiner Güte versprochen hat und hervorsprießen lässt, wird entweder gegessen oder es wird verwelken. Deshalb sagte ich, lass uns mal für ein Jahr das Ganze hier liegen lassen. Das wird so stinken, ihr Lieben, wir werden es in diesem Raum nicht aushalten können. Deshalb müssen wir es essen oder wir müssen es konservieren, aber selbst die Konserven werden eines Tages vergammeln. So die Früchte, die wir heute so frisch sehen, über die wir uns freuen, wie lange werden sie schön bleiben, wenn sie nicht aus Plastik sind? Das, was ihr im Dollarstore kaufen könnt, was auch bald wie eine echte Frucht aussieht, aus Plastik, das bleibt für lange Zeit. Das Natürliche, was wächst, das wird nicht lange bleiben. Ein Prediger sagte wiederum, der von der Erde lebt, muss den Weg der Erde auch begehen. Der von der Erde lebt, wir sagen jawohl, muss den Weg der Erde auch begehen. Und das ist es, auf das uns jede Ernte auch doch hinweist. Ja? Hören wir einmal, was Josua seiner Zeit gesagt hat, in Kapitel 23, Vers 14. Hören wir hin. Er sagt, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde. Was meint das? Wovon spricht er? Was ist der Weg der Erde? Naja, wir wissen das. Ja, er spricht von seinem Sterben. Wir wissen mehr als das aus dieser Aussage. Wir wissen auch, was das Ende der Erde sein wird. Schlussendlich wird auch die Erde, diese alte Erde, auf der wir uns befinden, vergehen. Aber nicht, weil es eine Klimaänderung gibt oder was auch immer, sondern weil Gott in seinem Plan das so festgelegt hat, dass eines Tages diese Erde nach dem tausendjährigen Reich vergehen wird und etwas Neues, was Gott selbst macht, entsteht. König David gebraucht ähnliche Worte. Schaut einmal 1. Könige 2, Vers 2. Sagt er auch, ich gehe den Weg der ganzen Erde. So, was ist dieser Weg? 1. Mose 3, Vers 19, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Und ihr Lieben, wisst ihr, ich habe den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, was in der Gesellschaft heute alles abgeht, das größte Tabu heute ist es, in unserer Gesellschaft über den Tod zu sprechen, über den Tod nachzudenken, mit dem Tod konfrontiert zu werden. Die Menschen wollen das nicht. Die wollen das nicht. Die schieben es, soweit es nur geht, von sich. Sie wollen nicht davon reden, sie wollen nicht darüber nachdenken, sie wollen damit nicht konfrontiert werden. Ja, wie will der Mensch denn klug werden, wenn er diese absolut und jeden Menschen betreffende Gewissheit, sage ich einmal, von sich weist? Und die Antwort ist, er wird nicht klug, wenn er das tut. Der Mensch, der die Realität des Todes immer weiter von sich weist, ist nicht nur ein Narr, er bleibt ein Narr. Und ihr kennt diese Geschichte auch mit dem König, der einen gewaltigen Narren, den besten Narren des Landes bei sich hatte auf dem Hof leben. Ja? Oder im Hof oder im Haus, was weiß ich. Und er sagt, Mensch, wenn noch jemand einen größeren Narren wie dich findet, der kriegt diesen Narrenstab, den vergoldeten Narrenstab. Die Zeit verging, dann lag der König im Sterben und sein Narr, sein Hofnarr kommt zu ihm und sagt, König, was ist los mit dir? Naja, sagt der König, ich muss sterben. Sagt der Narr, hast du dich denn für das Sterben vorbereitet? Der König überlegt und sagt, nein. So, und dann nimmt der Narr diesen goldenen Narrenstab und gibt es dem König und sagt, König, du bist noch ein größerer Narr wie ich. Psalm 90, Vers 12 sagt uns, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die wahre Klugheit hängt davon ab, dass der Mensch diese schlichte Tatsache seiner Bestimmung als Mensch annimmt und darin lebt und die richtigen Entscheidungen auch trifft. Dass er richtig darauf reagiert, dass er weiß, dass er zu Staub wird. Der natürliche Leib des Menschen wird sterben. Was ist es, was nicht stirbt? Das, was Gott in den Menschen einbläst. Ah, seine Seele, die ist ewig. Und wo diese unsterbliche Seele nach der Auferstehung, wenn sie mit dem Ewigkeitsleib überkleidet sein wird, die Ewigkeit verbringt, hängt davon ab, ob der Mensch in der Zeitlichkeit sein Leben Jesus Christus als Heiland anvertraut hat oder nicht. Und seinerzeit war es Jesus, der diese sehr bedeutende Frage gestellt hat. Er fragte oder er sagte, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das ist eine gewaltige und immer, immer aktuelle Frage. Was ist wichtiger? Ist Wohlstand wichtig? Ist Anerkennung wichtig? Ist Macht in dieser Welt wichtig? Ist es wichtig, dass wir, wer weiß, wie schön aussehen? Oder ist es die von Gott uns gegebene Seele, die ewig bleibt? Ihr Lieben, die Welt mit all dem, mit all den Dingen, ja, ist nicht ewig. All das wird verbrennend. Der Wohlstand, die Schönheit, die Karriere, die Anerkennung, die Häuser, die Autos, die Schiffe, was weiß ich. All diese Dinge, die dem Menschen heute so wichtig sind, das ist nicht ewig. Und deshalb sagt schon der Peter Ustinov, wisst ihr, wer Peter Ustinov ist? Ein ganz berühmter Schauspieler. Der hat seinerzeit Nero gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wie er den Nero gespielt hat bei der Christenverfolgung. Der hat das sehr gut gemacht. Naja, wie auch immer. Peter Ustinov sagte Folgendes. Hört mal genau hin. Er sagte, es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Stimmt's? Noch einmal. Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ja. Das, was für viele Menschen heute so wichtig ist, das ist vergänglich. Und überlegen wir einmal, wie viel Mühe, wie viel Energie, wie viel Geld die Menschen bereit sind zu investieren für diese Dinge. Aber auch für ihre Gesundheit. Nicht, dass es schlecht ist, aber das ist noch nicht das Wichtigste. Es ist wichtig, dass wir gesund leben wollen. Es ist wichtig, dass wir Sport betreiben oder uns ein bisschen bewegen, damit der Leib nicht einrostet. Ich merke das, ja, aber wie auch immer. Aber diese Dinge, auch mein Leib, das wird alles vergehen. Die Seele bleibt ewig. Und für die Seele sorgen heute viele moderne Menschen überhaupt nicht. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass das auf uns nicht zutrifft. Ja? Ich hoffe und bete, dass wir alle Vorsorge getroffen haben für die Ewigkeit, indem wir unser Leben jetzt in dieser Zeitlichkeit Jesus, dem Heiland, anvertraut haben und nun in dieser Gemeinschaft mit ihm auch leben. Und jede Ernte, ihr Lieben, jede Ernte versichert uns Menschen, dass die Zeit des Lebens doch kurz ist, nicht wahr? Jede Ernte erinnert den Menschen an seinen Ursprung, jede Ernte erinnert uns, dass wir von Gott absolut abhängig sind und jede Ernte erinnert uns an die Bestimmung des Menschen. Es ist gut, dass wir diese Wahrheiten, dass wir diese geistlichen Wahrheiten sehen, erkennen und dann aufgrund dieser geistlichen Wahrheiten auch unser Leben ordnen und uns immer wieder fragen, was ist wichtig, was ist wirklich wichtig. Ihr Lieben, ich wünsche uns allen einen gesegneten Erntedank. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Wir verneigen uns zum Gebet, ja? Immer wieder, wenn wir in dein wunderbares Wort schauen, ewiger Vater, werden wir ermahnt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es ist nicht der Gedanke und die Weisheit der Menschen. Wir werden so belogen in vielen, vielen Dingen. Dein Wort ist die Wahrheit. Und deshalb wollen wir immer wieder, wenn wir Zweifel haben oder Fragen haben, dein Wort aufschlagen und einmal hören, was du uns sagst, was wirklich wichtig ist. Wir preisen dich, wir ehren dich, unser ewiger Vater, für die Ernte, die wir dieses Jahr wieder feiern dürfen. Und ganz besonders danken wir dir aber, ewiger Vater, für die geistliche Ernte. Und das sind alle Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Das ist die geistliche Ernte. Und wie wichtig ist das für uns, Menschen, die zu Jesus gehören. Die Erntezeit, die eines Tages stattfinden wird und du das Seine einsammeln wirst. Ja, wie die Schrift sagt, die Scheunen, aber wir wissen, das werden keine Scheunen sein, sondern etwas, eine gewaltige Stadt, das neue Jerusalem. Wir preisen dich, ewiger Vater, und danken dir von ganzem Herzen daran, dass du uns immer wieder daran erinnerst, tatsächlich, was wichtig und richtig und wahr ist. Anbetung sei dir in Jesu Namen. Amen.